So, wir wollen heute zusammen ein Wort Gottes aus dem Neuen Testament lesen. Und zwar ein bekanntes Wort. Wir schlagen Johannes 7 auf und nehmen den letzten Vers und gehen dann Kapitel 8 bis Vers 11. Johannes 7, Vers 53. Da heißt es, und ein jeder ging nach seinem Hause, Jesus aber ging nach dem Ölberg, frühmorgens aber kam er wieder rum in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen ein Weib zu ihm, im Ehebruch ergriffen, und stellen sie in die Mitte. Und sagen zu ihm, Lehrer, dieses Weib ist im Ehebruch auf der Tat selbst ergriffen worden, in dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde, als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf, und sprach zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst den Stein auf sie. Und wiederum bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Und als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, anfangend von dem Ältesten bis zu dem Letzten. Und Jesus wurde allein gelassen mit dem Weibe in der Mitte. Als aber Jesus sich aufrichtete und außer dem Weibe niemand sah, sprach er zu ihr, Weib, wo sind deine oder wo sind jene deine Verkläger? Hat niemand dich verurteilt? Sie sprach, aber niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr, so verurteile auch ich dich nicht, gehe hin und sündige nicht mehr. Soweit Gottes Wort. Wir hatten in der letzten Verkündigung am Sonntag über dieses Thema gehört, und zwar hörten wir die Dinge aus dem Geschehnishaften, was wir heute nicht hören wollen oder sagen wollen, sondern wir möchten diese Mitteilung aus der Perspektive der Prophetie kennenlernen. Und es ist von hohem Wert und Wichtigkeit, dass wir Gottes Wort lernen, aus der Vielfalt zu erkennen. Denn Gottes Wort ist mit Reichtum verbunden und wir wollen uns einfach bemühen, auch in dieser Weise das Wort des Herrn zu erfassen. Wir lasen in diesem letzten Vers von Kapitel 7, ein jeder ging nach seinem Hause. Es ist letztlich der Weg der Sünde und das Geschick des Menschen, nach seinem Hause zu gehen. In dem Buch Prediger, Kapitel 12, Vers 5b, heißt es ähnlich, denn der Mensch geht hin zu seinem ewigen Hause. Die Ewigkeit ist unser aller Teil, weil Gott bei der Erschaffung des Menschen in ihn, in diesen Adam gehaucht hat. Ob wir errettet oder verloren sind, die Ewigkeit ist unser Teil. Und wie es auch gleichzeitig in diesem Prediger Kapitel 3, Vers 14 gesagt ist, wo geschrieben steht, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. So sind die einen ewig in der Helligkeit und die anderen ewig im Feuer sehen. Aber müssen wir sagen, ein jeder geht nach seinem Hause. Wir fügen hinzu und sagen, wohl dem, der seine Seele gerettet und die Sünden im Blute des Lammes abgewaschen hat. An diesem Vorgang der Errettung von Menschen in ihren Seelen ist eigentlich das Geschick des Menschen zu entscheiden. Es ist ein Trauerspiel, dass wir, die Gemeinde Jesu, weltweit nicht mehr vermögen, es den Verlorenen zu sagen, in welch einer prekären Situation sich der Mensch von Natur aus bewegt. Denn wir wissen nicht, ob der Herr heute noch kommt. Und du magst dir vielleicht die Errettung auf die lange Bank bis nächste Woche aufgehoben haben, um dir noch selbst zu dienen, aber sich durch Christus, den Erlöser, retten zu lassen, ist es vonnöten, nicht mehr uns selbst leben zu wollen. Das ist Sünde. Der prophetisch-geschichtliche Ablauf weist im Text ganz klar auf Israel im Gericht und Segen im Tausendjahrreich hin. Denn wir lesen ganz schlicht und einfach in dem Vers 1, von Kapitel 8. Jesus aber ging nach dem Ölberg. Das Abendrot der Erlösung von Menschen zeigt sich am Horizont. Das ist der geschichtlich kalendergemäße Zeitpunkt, in dem wir uns befinden. Abendrot. Auslauf der Gnadenzeit, in der verlorene Menschen Errettung finden. Christus, der Herr, verwirkt sein Leben im Rot dieses seines vergossenen Blutes. Erlösung brauchen alle Menschen, weil alle von Natur aus verloren sind. Religiöser Zeremoniell vermag niemanden zu erretten. Wir wollen uns das sehr, sehr gut merken. Es ist der Abend vor einem neuen Morgen. Es ist der neue Morgen der Gnade Gottes, der hier für Menschen anbricht zu geschehen. Für uns in der Gnadenzeit hat sein Sterben, das Sterben Jesu, das ewige Leben gebracht. Nach Markus 14, Vers 26 gingen sie, der Herr mit seinen Jüngern, hinaus an den Ölberg, wo sie nach Vers 32 an den Ort Gethsemane kamen. Dort war unser Herr bestürzt an jenem Abend. Dort war seine Seele betrübt, wie geschrieben steht, bis zum Tode. Dort rang der Heiland um meine und deine Schuld. An der gleichen Stelle sollte er nach Apostelgeschichte 1, Vers 12 die Aufnahme in die Himmel erfahren. Dort heißt es wieder am Ölberg. Und so wie der Herr um unsere Sünden am Ölberg rang, wird er, unser Herr, später in der Woche des Gerichtes seine Füße auf dem Ölberge stehen haben. Wir lesen davon in Zacharja 14, Vers 4. Auch dann geht es um Rettung von Menschen, die als Überrest in das Leben eingehen sollen. Welch eine Analogie liegt doch den Geschehnissen am Ölberg zugrunde. Damals, als der Herr auf dieser Erde weilte und dann im letzten Vorgang in der 70. Jahrwoche nach Daniel 9, in der Woche des Gerichts. Sein letzter Stand auf dem Ölberg ist die Grundlage dafür, dass der Überrest von 144.000 in das Millennium eingehen kann. Da wird der Herr nicht kommen, um seine Füße auf den Ölberg zu stellen, wie Gläubige das auch in Auslegungen schreiben. Das steht nicht in der Bibel. So steht's nicht geschrieben. Da wird ein anderes Evangelium daraus gemacht. Es heißt doch nur, dass seine Füße an jenem Tage auf dem Ölberg stehen werden. Und die Mitteilung dieses Wortes ist viel, viel präziser und klarer für uns zu verstehen, wenn wir sagen, wenn seine Füße in jenen Tagen dort noch stehen werden. Denn für unseren Gott ist es die letzte Bastion des Anrechtes auf dieser sündenschwere beladenen Erde. Jener letzte Fleck dieses Erdenrundes, auf dem der Herr sein Recht geltend macht, durch das Stehenbleiben mit seinen Füßen. Alles Übrige auf dieser Erde hat der Satan durch den Sohn des Verderbens in Sonderheit eingenommen. Aber den Ölberg selbst wird der Herr, unser Gott, nie, nie preisgeben. Dessen dürfen wir versichert sein. So sicher, wie er auch sagt, dass nicht eines seiner Schafe aus der Hand des Vaters geraubt werden können. Wie viel nicht eines ist, das können wir uns an fünf Fingern abzählen. Aber genau von dort aus führt er das erhaltene Menschengeschlecht des Überrestes in das neue Morgenrot der Ewigkeit. Denn das millenäische Reich ist praktisch das Bindeglied zur Ewigkeit für jene Menschen. Und zwar führt er sie zur Ewigkeit über dieses 1000 Jahre währende Reich Christi oder Reich des Vaters, in welchem Christus als König herrschen wird. Darum lesen wir in Vers 2, frühmorgens kam er wiederum, heißt es dort. Sein Wiederkommen drückt doch wohl aus, dass er bereits einmal da war. Das war sein Erscheinen im Fleische hier auf dieser Erde. In der Prophetensprache heißt Jakob so viel wie Juden ohne Gott. Naja, wir hätten eine Reihe Bibelstellen. Zum Beispiel, Jakob wird umkehren zu seinem starken Gott. Das ist jene Zeit hier. Deshalb lesen wir in 1. Mose 32, Vers 24. Es rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte aufging. Bitte beachten wir das jetzt prophetisch. Jakob hat mit Gott und mit Menschen gerungen, und sie ringen heute noch. Und ich glaube mit beidem. Wie lange? Bis die Morgenröte das Licht im millenäischen Reich bringt. Da erst wird Israel-Jakob zur Ruhe gelangen, weil, wie es heißt, dem Volke Gottes noch eine Sabbatruhe verheißen ist, Hebräer 4, Vers 9. Das ist das millenäische Reich. Jene Sabbatruhe, jene Shiva, die sieben im Hebräischen, dass wir wie Gott an 6 Tagen die Erde und all das Sichtbare schuf, um am 7. Tag zu ruhen. Und bei Gott ein Tag wie 1000 Jahre sind, so hat Gott in diesen 6000 Jahren an den Menschen gearbeitet, um sie in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zurückzuführen. Aber am 7. Jahrtausend wird Gott ruhen mit den Menschen, und das ist die herrliche Zeit des Millenniums. Wir freuen uns darüber, dass das leidgeprüfte Volk Israel dann endlich zur bleibenden Ruhe gelangen wird. Mit der Verwerfung des Herrn vor bald 2000 Jahren verwarfen sie auch die ihnen gebrachte Ruhe. Sie verwarfen den 1. Mose 49, den Shiloh, den Ruhebringer. Aber weil sie ihn verwarfen, ringen sie heute noch nach Wahrheit und nach Ruhe in Gott. Und sie finden den erwünschten Frieden ohne den wirklichen Christus nicht. Vielmehr fallen sie noch einmal dem Gegenspieler in die Hände, dem Antichristen. Es ist der Fluch der bösen Tat, der Verwerfung unseres Herrn von damals. Ungehorsam bringt immer Verdunkelung in unseren Herzen mit sich. Jene Verdunkelung ist ausgedrückt im Neuen Testament durch den Heidenapostel Paulus, durch die Decke, die auf ihnen liegt. Aber sie wird weggetan werden durch Gerichtsläuterungen, von denen wir in den prophetischen Büchern in Mannigfaltigkeit lesen. Sobald aber der neue Morgen anbricht, das tausendjährige Reich ist von dem Antichristus nichts mehr zu sehen. Nach Offenbarung 19, Vers 20 wird dieser Antichristus am Ende der 70. Jahrwoche in den Feuersee geworfen. Das ist die letzte Amtshandlung an ihm auf dieser Erde mit anschließendem Eingang in den Feuer- und Schwefelsee, von dem Gottes Wort berichtet. Darum nach Vers 2 im Textwort: Wenn der Herr früh morgens wiederum kommt, ist sein Ziel, lesen wir dann weiter, der Tempel. Da ist sein Ziel der Tempel. Ab Hesekiel Kapitel 40 bis Kapitel 48, da handelt der Prophet die Themen vom Tausendjahrreich. Es ist gut, wenn wir uns solche Angaben merken, wer ein gutes Gedächtnis hat, ein Computerkopf, oder wir notieren uns solches. Und genau dort wird insbesondere der Tempel im Tausendjahrreich behandelt. Dieser Tempel muss also zu Beginn des Millenniums und größer als der des Salomo gebaut werden. Denn der Tempel Salomos ist weit, weit kleiner als der Tempel im millenäischen Reich, von dem Hesekiel berichtet. Der Tempel des Millenniums wird also ein materieller sein, denn er wird dort erbaut und erbaut sein. In Offenbarung 21, Vers 2 sieht Johannes der Seher die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herniederkommen. Und in Vers 3 ist eine ganz laute Stimme im Himmel zu hören, die da sagt: Siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Und genau das ist der Ausdruck des tausendjährigen Reiches. Wenn Gott bei den Menschen wohnt, daher weiter, und er wird bei ihnen wohnen. Er, Gott, wird bei ihnen wohnen. Anders ist es, wenn wir hier bei ihm, bei unserem Herrn sind, dann sind wir nicht im tausendjährigen Reich, dann sind wir in der Ewigkeit. Diese Hütte Gottes kommt also vom Himmel herab. Wir finden in dem gleichen Kapitel dann später die ewigkeitsbezogenen Dinge. Ja, und da wird das himmlische Jerusalem gezeigt und da wird gesagt, das ist die Braut des Lammes, das himmlische Jerusalem. Darum können wir hier ganz klar exegetisch aussagen, welches die herabkommende Hütte der geistliche Christus ist. Nach der Lehre des Epheserbriefes, er Christus, das Haupt und wir seine Glieder. Nicht das Haupt ist der vollkommene Christus, sondern nach der Vereinigung des Hauptes mit seinen Gliedern ist dann der geistliche Christus das Ziel Gottes durch seinen Sohn erbracht. Und jetzt geben wir Acht. So wie Christus in uns, ja, nach 2. Korinther Kapitel 13, Vers 5, da sagt Paulus, wisset ihr nicht, dass Christus in euch ist. Wir sehen, wie schwach jene damaligen Gläubigen waren, die der Ermahnung bedurften, zu erinnern oder erinnert zu werden, dass Christus in ihnen ist. Oh, wir möchten es auch heute vielen der Gläubigen ans Herz legen. Erinnert euch! Ihr gehört dem Herrn. Ihr seid unseres Gottes. Christus in euch, könnten wir sagen. Welcher Gott, dieser Christus, welcher Gott und zugleich ein Geist ist, wie auch der Heilige Geist in uns ist, durch oder nach der Errettung, welcher Tempel unser Leib ist. Also kommt vom Himmel herab der geistliche Christus und zieht in den materiellen Tempel, denken wir an unser Fleisch, zieht in den materiellen Tempel von oben kommend herein, sodass wir den materiellen Tempel in unserem Fleisch dargestellt haben und da hinein in die Erfüllung dieses Tempels der geistliche Christus eingezogen ist. Das was also heute an und in uns ist, wird sich im dortigen Tempel wiederholen. Es ist eine Wiederholung. Wenn wir dann lesen, und er sich und lehrt sie in unserem Textwort, dann haben wir schon etwas dazu zu sagen, wenn auch nur kurz. Setzen, sitzen und saß heißt in der Bibel immer so viel wie in den Zustand zur Ruhe gekommen zu sein. Als sich der Herr nach vollbrachtem Werk der Erlösung hier auf Erden zur Rechten Gottes setzte, da war er über die Dinge seiner Erlösung mit Menschen zur Ruhe gekommen. Darum das Setzen. Und als
Das sind nur zwei Beispiele von vielen. Als wir in Markus 10, Vers 46, als dort der blinde Bartimäus am Wege sitzt, nein, saß, als dort, da war er ohne Hoffnung über sein Schicksal zur Ruhe gekommen. Keine Hoffnung mehr. Von seiner Blindheit eh und je erlöst zu werden. Da saß am Wegesrand Bartimäus. Er war über sein Schicksal hoffnungslos geworden. Keine Veränderung mehr erwartend. Er saß. Des Herrn Sitzen steht mit Lehren des Volkes in Verbindung. Das heißt, das Volk wird in der Ruhe Gottes belehrt sein, wie wir das in Micha 4, Vers 2 lesen. Die so große Belehrung Gottes durch die Erkenntnis nach Habakuk 2, Vers 14 wird nach Jeremia 31, Vers 34 dahin führen, dass niemand mehr seinen Bruder belehren muss, tausendjähriges Reich, um ihm zu sagen, erkenne Jehova. Das wird es nicht mehr geben. Nach Vers 3 wird dem Herrn ein Weib gebracht. Ihre Sünde, die dieses Weib an sich hat, stammt aus der Zeit, wie es hier heißt, der Schriftgelehrten und Pharisäer. Ja, es ist die Sünde Israels aus dem Alten Testament, worüber Gott so deutlich geredet hat. Dieses Weib steht mit Ehebruch in Verbindung. Es ist Israel. Werden es gleich sehen. Es ist das Weib nach Offenbarung 12, Vers 1. Mit der Israel beherrschenden Zahl 12, jener Sterne der Krone des Weibes. Dieses Weib floh in die Wüste nach dieser Offenbarung 12 Stelle in Vers 6. Und dort wird der Herr sie 1260 Tage in Harmagedon ernähren. Das, was dort ernährt wird, ist jener Überrest. Nach dem Gesetz Mose durfte das Weib, Vers 5, nicht mehr leben. Es musste gesteinigt werden. Und genau das ist Gesetz. Genau das ist Gerechtigkeit Gottes ohne Gnade. Das Gesetz. Gerechtigkeit Gottes ohne Gnade ist Gesetz. Ja. Und wir sehen, wie gesetzesverbunden auch Israel zur Zeit der Wiederherstellung noch ist. Es ist erstaunlich, im Alten Testament, im beständigen Erforschen der Heiligen Schriften, solches zu sehen und zu erkennen. Von Natur aus gehören wir alle totgeschlagen unserer Sünde wegen. Wir gehören totgeschlagen wie die Giftschlangen am Rande des Weges. Insbesondere redet der Prophet Hosea über diese Situation mit Israel im Auftrage Gottes. Hosea 2, Vers 2, da heißt es, rechtet mit eurer Mutter, rechtet! Das war Israel des Alten Testaments. Denn sie ist nicht mein Weib, sagt Gott, und muss klagen. Und ich bin nicht ihr Mann, damit sie ihre Hurerei von ihrem Angesicht wegtue. Das von Gott her beabsichtigte Verhältnis war, dass Gott der Mann und Israel das Weib des Alten Testaments sei. Aber Israel sollte nicht mehr das Weib Gottes sein, wegen Hurerei. Diese Hurerei war ihr Umgang mit anderen Göttern. Wir müssen sie nicht alle aufzählen, denken wir an Baal und die Astaroth, das langt schon. Und zwar, dass Gott in dem Propheten Hesekiel, Kapitel 16, Vers 32, klagen muss, das ehebrecherische Weib nimmt statt ihres Mannes, also Gott, Fremde an. Das war der Zustand. Der Umgang mit anderen Dingen als mit dem lebendigen Gott lässt auch heute die Christenheit vor Gott als in Hurerei erscheinen. Und dann kam ein großer Zustand der Not über Israel. Wir lesen das wieder in Hosea 2, Vers 7, wo geschrieben steht, und sie wird ihren Buhlen nachlaufen, aber sie nicht erreichen. Sie rennt hinterher, aber sie erreicht sie nicht. Und sie wird sie suchen und nicht finden. Und dann wird sie sagen, ich will hingehen zu meinem ersten Mann zurückkehren. Ich will zu Gott zurückkehren, heißt das. Denn damals ging es mir besser als jetzt. Oh, wie gut ging es Israel, als sie gehorsam waren, als der Herr sie in das Land brachte, welches von Milch und Honig floss, wie gut ging es ihnen. Die Zeit ihrer Rückkehr aber wird erst sein, wenn das Tausendjahrreich anbricht. Und zwar mit der Wegnahme ihrer Sünden, der Sünden Israels, wird der Bund, der neue Bund abgeschlossen, sagt Paulus in Römer 11, Vers 27. Das ist der Bund mit ihnen, wenn ich, sagt Gott, ihre Sünden wegnehme. Dann wird der Bund rechtskräftig. Die Offenbarung des Gottessohnes brachte das Gesetz Moses zu Ende. Und der Beginn der Barmherzigkeit Gottes im Ausdruck der Gnade nahm den Anfang. Deshalb wird das ehebrecherische Weib dem Christus gegenübergestellt. Dabei wird aber auch erkennbar, dass nur Sündlose mit den Steinen werfen dürfen. Wer von euch ohne Sünde ist, der hat anzufangen mit Steine werfen. Die neutestamentliche Zeitepoche verbietet jeden Sünder zu verurteilen und wie Simei mit Steinen zu werfen. Hierbei kommt es zur Trennung zwischen jenen, die ihre Sünden nicht anerkennen wollen, das waren die Kläger, und dem Weibe, wobei ihre der Weibsünden allen offenbar wurden, der Verklagten. Und so ist es noch heute, alle, welche ihre Sünden verbergen wollen, wie die Kläger. Ihre Namen sind erdverbunden. In der Offenbarung sind sie als Bewohner der Erde legitimiert oder bezeichnet oder ausgewiesen. Bewohner der Erde. Das sind die Gerichtsmenschen, die im Gericht umkommen werden. Merken wir uns solche Bezeichnungen. Deren Sünden jedoch im Lichte gefunden werden, gehen wie das Weib hier Israel straffrei aus. In der Woche des Gerichtes werden alle christusfeindlichen Elemente der Selbstgerechtigkeit beseitigt. Der Herr ist der Allmächtige, er muss im Bilde Israels das Weib fragen, wo sind jene deine Verkläger? Vers 10. Und deswegen verurteilte der Herr auch jenes Weib nicht mehr. Dann erfüllt sich das Wort im Propheten Hosea, Kapitel 2, Vers 16. Und es wird geschehen, steht dort, an jenem Tage, spricht Jehova, da wirst du, sagt er zu Israel, mich, mein Mann, und du wirst mich nicht mehr nennen mein Baal. Was mag im Herzen unseres Gottes vorgegangen sein, als der lebendige Gott mit Baal angeredet wurde durch Israel? Das ist in der Endkonsequenz die Ursache dieses Gerichtes. Auch heute wird im christlichen Abendland geredet und gefaselt in der gleichen Weise. Da bringt man die Nationen Götter und sagt,
das ist alles ein Gott, der heißt nur bei denen da drüben so.
Das ist nicht wahr, das ist nicht der lebendige Gott. Das ist ein anderer Gott. Es ist ein Gott, aber ein anderer Gott. Nicht der eine, der Himmel und Erde erschaffen hat. Und dann wird das Verhältnis der Liebe Gottes zu seinem irdischen Volk Israel gefunden werden. wobei der geistliche Christus,
Mann und das Weib Israel sein soll. Darum der große Friede für 1000 Jahre, nach denen sich fälschlicherweise sogenannte Zeugen Jehovas irrenderweise ausstrecken. Und ich sage dazu, dass nicht einer von denen dabei ist. Nach der Woche des Gerichtes gibt es keine Verurteilung Israels mehr, weder von Gott noch durch Menschen. Endlich kommt dieses Volk zur Ruhe in dem lebendigen Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Der Herr ist's, er hat vergeben. Und zu dem Weibe gesagt, gehe hin und sündige nicht mehr. In wunderbarer Weise wird das Weib Israel die Segnungen dieses 1000-jährigen Reiches genießen. Und doch wird am Ende dieser Segensperiode von 1000 Jahren der Satan noch einmal kommen, um zu verführen, dass man das Heerlager der Heiligen, die geliebte Stadt, umzingelt. Für Feinschmecker des Wortes Gottes darf ich hier eine Frage aufgeben. Überlegt sie euch erst im Worte Gottes. Sagt's nicht leichtfertig dahin. Wer gehört zu diesem Heerlager der Heiligen? Und weil sie die geliebte Stadt umzingelt haben, folgt Feuer von Gott und verschlingt die Rebellen, die Demonstranten. Es wird sein wie bei der Rotte Kora. Wie so viel Mühe hat es dem Volke Israel gekostet, endlich zu der ersehnten Ruhe zu gelangen. Wie so gut dagegen haben wir es heute, um die Errettung in Christo anzunehmen. Denn bereits da gelangen unsere Seelen in die Ruhe, bei Christo zu sein. Alles das, weil der Herr Jesus unser Gericht auf sich genommen hat. Bist du, lieber Bruder und Schwester, dem Herrn von Herzen dankbar dafür, dass du nun durch sein Opfer frei geworden bist von aller Schuld und Sünde. Amen.